Ich lese aus 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 5, 10 bis 12 und 15 bis 18 nach der Hoffnung für alle. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel! Ja, antwortete der Junge, ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen? Aber Eli sagte: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte sich Samuel wieder ins Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher: Samuel, Samuel! Der Junge antwortete: Sprich nur, ich höre. Ich will tun, was du sagst. Darauf sagte der Herr: Ich will in Israel so etwas Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Bald werde ich Eli und seine Familie schwer bestrafen. Genau so, wie ich es mir vorgenommen habe, lasse ich das Unglück über sie kommen. Samuel blieb bis zum Morgen im Bett und öffnete dann, wie gewohnt, die Türen des Heiligtums. Er scheute sich, Eli von Gottes Botschaft zu erzählen. Doch Eli rief ihn zu sich. Mein Junge, was hat Gott dir gesagt, wollte er wissen. Du musst mir alles genau berichten. Gott soll dich schwer bestrafen, wenn du mir nur auch ein Wort verheimlichst. Da erzählte Samuel ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Er ist der Herr, sagte Eli darauf. Er soll tun, was er für richtig hält.
Ich möchte noch einmal das gleiche Wort lesen, das ich zu Beginn der letzten Predigt gelesen habe. Es steht in Johannes 5, die Verse 19 bis 20. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Alisa hat schon sozusagen eine kleine Zusammenfassung gemacht von dem, was letzte Woche war. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass Jesu Arbeits- und Lebensstil davon bestimmt war. Dass seine Augen, seine Ohren, das haben wir auch in dem einen Lied gesungen, ne? Öffne uns die Augen, öffne uns die Ohren, öffne uns das Herz. So als Exupéry hat ja gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Dieses Lied, denke ich immer, boah, in der Bibel steht doch, wenn wir Gott sehen, dann müssen wir vergehen, weil seine Heiligkeit uns so trifft, dass wir gar nicht vor ihm bestehen können. Aber dann habe ich gedacht, und ich habe bei dem Lied die Augen zugemacht, Herr, öffne mir die Augen. Es ward Licht. Der Herr sprach, es werde Licht und es ward Licht. Genau, ich hatte die Augen zugemacht und dann habe ich gedacht, wow, eigentlich bis auf dieses Wort Augen öffnen und ihn sehen, ist es ein tolles Lied. Und wenn wir dieses Wort sehen vielleicht mit erkennen übersetzen, dann passt das sehr gut auch zu dieser Predigt. Seine Augen, Jesu Augen, waren bestimmt, dass seine Augen und Ohren auf den Vater gerichtet hatten und er sich immer wieder die Frage gestellt hat, was hat der Vater vor? Und das hat er dann treffsicher erkannt und hat ein Gespür dafür entwickelt, für Gottes Willen. Und darum war er in seinem Leben und in seinem Arbeiten sehr effektiv. Und ich habe darüber gesprochen, warum es auch für uns wichtig ist, herauszufinden, was ist von Gott her für uns dran und was hat Gott mit uns vor. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, wie sieht es aus? Wie erkennt man für sich und wie erkennen wir es, was Gott mit uns vorhat? Wie werden wir Menschen mit Visionen und Visionen nicht als mysteriöse Bilder zu verstehen, als Luftschlösser, sondern eher mehr in dem Sinn von der Gewissheit herkommend, von Dingen, die Gott uns ins Herz schenkt, aufs Herz gelegt hat, das ist dran. Und wir wollen uns fragen, wie können wir ahnen, was Gottes nächster Schritt ist, um ihm darin zur Verfügung zu stehen. Nun wollen wir mal mit was ganz Banalem anfangen. Jesus sagte einerseits, ich sehe, was der Vater tut. Und auf der anderen Seite sagt er, der Vater zeigt mir, was er tut. Das heißt, sehen und zeigen gehören zusammen. Man kann nur etwas von dem anderen sehen, wenn der es zeigt, wenn der es zu erkennen gibt. Das heißt, zuallererst hat Gott die Verantwortung, dass er uns zeigt, was er mit uns vorhat. Wenn er einen Plan für uns persönlich oder für uns als Gemeinde hat, dann ist es seine Sache, uns das zu zeigen und uns das mitzuteilen. Und zwar so, dass wir es erkennen. Und es darf nicht irgendwie eine, ich sag mal, Geheimwissenschaft sein, die nur diejenigen beherrschen, die dafür eine bestimmte Antenne haben, die 4 Jahre auf der Bibelschule waren oder die besonders privilegiert sind. Wenn Gott mit unser aller Leben etwas vorhat, dann muss er uns das so mitteilen, dass es jeder Gläubige verstehen kann, auch der, der jung im Glauben ist, das erkennen kann, sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Und so möchte ich behaupten, dass es sogar im Grunde einfach ist, zu erkennen, was Gott uns zeigt. Und dass die eigentliche Frage nicht so sehr ist, wie erkenne ich Gottes Willen für uns, sondern vielmehr, unter welchen Voraussetzungen sind wir Kandidaten dafür, dass Gott uns etwas zeigt? Welche sind die Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, damit Gott uns seinen Willen, sein Vorhaben zeigt? Ich denke, dass hier ein Schlüssel liegt und so wollen wir heute 2 Dinge betrachten, die wichtig sind, damit wir Menschen werden, die Gott in seine Pläne mit hineinnimmt. Und die erste Voraussetzung ist, dass wir visionär denken. Ich glaube, wir müssen lernen, visionär zu denken und damit meine ich Folgendes. Wir sollten uns angewöhnen, in verschiedenen Situationen oder auch in verschiedenen Lebensbereichen zu fragen, was könnte Gott aus dieser Situation machen? In einem bestimmten Lebensbereich, in einer Situation, was könnte Gott aus dieser Situation machen? Wir sind so oft gebannt und jetzt auch geblendet von Umständen, in die wir hineinkommen, dass wir manchmal unfähig sind, in positiver Weise zu reagieren. Wir müssen es lernen, Fragen dagegen zu setzen, was könnte Gott aus dieser Situation machen? Und ich möchte dafür ein biblisches Beispiel als Veranschaulichung nutzen. Da treffen Jesus und seine Jünger in Johannes 9 auf einen Blindgeborenen. Und die Jünger hatten sofort eine ganz schlaue Frage. Sie sagen, wir haben erfahren, es ist eigentlich das einzige Kapitel im Johannesevangelium, wo nur eine Geschichte erzählt wird. Sonst sind in den Kapiteln überall mehrere Dinge, aber Johannes 9 ist nur dieser einen Geschichte mit dem Blindgeborenen gewidmet. Die Jünger hatten sofort die schlaue Frage, wir haben erfahren, er ist von Geburt an blind. Und so stellten sie die Frage, Herr, wer hat denn jetzt gesündigt? Er oder seine Eltern? Für die Jünger war das, was dieser Mann erlebt hat, eine unabänderliche Sackgasse. Eine unabänderliche Sackgasse, in der dieser Mann war. Und das Einzige, was ihnen noch einfiel, war, dass sie eine theologische Erklärung suchten, wie das so seine Richtigkeit haben kann. Sie sahen von vornherein überhaupt nicht den Mann oder Gottes Möglichkeiten mit ihm. Sie suchten eine weltanschauliche Erklärung, die das Leiden dieses Mannes erklärt, um dann weiterzugehen und diesen Mann sich selbst zu überlassen, weil sein Leiden ja Gründe hat. Und Jesus sagt, wisst ihr, diese Frage, die ihr da stellt, interessiert mich überhaupt nicht. Was mich interessiert ist, was kann aus dem Leben dieses Mannes werden? Welche Möglichkeiten hat der Vater im Himmel für ihn? An diesem Mann sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und ich denke, dass das ein Vorbild für uns sein kann oder sollte. Es wäre so schön, wenn wir lernen, uns davon zu lösen, Hauptsache die richtigen Antworten für Probleme um uns herum zu haben. Viel wichtiger ist die Frage, oder ist, dass wir uns die Frage stellen, was kann Gott daraus machen oder was kann Gott noch daraus machen? Wie könnte Gott eingreifen? Welche Möglichkeiten hat er? Da war noch eine andere Situation. Es wird davon berichtet in Matthäus 9. Jesus war unterwegs und er sah eine große Menschenmenge. Sie stand ihm gegenüber. Und Jesus ist jemand, der die Menschen genau kannte, sie durchschaute. Und so heißt es in Matthäus 9, Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Andere Übersetzungen sagen, es jammerte ihn, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das waren kaputte Leute und innerlich kaputte Leute, egal wie sie nach außen aussahen, wie sie einen Schein wahrten. Jesus hat in ihr Herz geschaut. Und sehen wir, wie Jesus reagiert? Er schlug nicht die Hände über den Kopf zusammen und sagt, oh, was ist das hier für ein menschliches Elend? Das heißt, er kapitulierte nicht und sagte nicht, mit denen kannst du sowieso nichts mehr anfangen. Er resignierte nicht. Er hat doch alles, das hat doch alles sowieso keinen Zweck. So viel Not, da komme selbst ich nicht gegen an. Nein. Sondern Jesus fragte sich, was könnte geschehen, wenn der Vater im Himmel sich dieser Leute annehmen würde? Und dann wurde ihm klar, und das war dann seine Antwort, wenn Gott Arbeiter ausrüsten würde und sie zu diesen Menschen hinschicken würde, dann wären diese kaputten Typen plötzlich ein riesiges Erntefeld. Ihr könnt es nachlesen in Matthäus 9. Und plötzlich wurde diese große Not, die er für die Menschen empfunden hat, zu einem großen Optimismus. Mein Vater kann hier aus dieser Menge viel machen. Und dann sagte er, bittet den Herrn der Ernte, dass er hier Arbeiter reinschickt. Denn hier kann etwas draus entstehen. Das heißt, Jesus hatte ein Gespür für Gottes Möglichkeiten. Er dachte nicht von den Problemen her, sondern von den Möglichkeiten Gottes her. Wäre das nicht wichtig für uns, dass wir lernen, mehr in diese Richtung zu denken und dass wir hier einen offenen Horizont bekommen, dass wir lernen, in alltäglichen Situationen zu fragen, was könnte Gott aus dieser Situation machen? Nun, eine wichtige Anmerkung. Wenn wir lernen, so zu leben, dann ist das nicht sofort der echte Glaube. Dann sind das nicht die richtigen Visionen. Dann ist damit nicht schon gleich gesagt, was Gott wirklich tun will. Lass uns das nicht verwechseln. Nicht, dass wir irgendwie abgehobene Leute werden, die allzu schnell sagen, ja, der Herr hat mir gesagt und gezeigt und das wird er tun. Das, was ich jetzt hier beschrieben habe, das ist zunächst ein Stück Fantasie, vielleicht auch ein Stück Träumen, vielleicht ein Stück Spinnerei, aber ich möchte es einfach mal glauben. Das Reich Gottes braucht Menschen, die spinnen. Man kann es auch anders ausdrücken, Leute, die out of the box denken, die über das hinausdenken, was ihnen die Realität vorgibt. Also um ehrlich zu sein, ich glaube, Gottes Reich braucht Menschen, die ein bisschen spinnen, die ihre für alle wahrnehmbare Realität um die Möglichkeiten Gottes erweitern. Wenn es zu viel wird, dann brauchen sie weise und treue Leute an ihrer Seite, die sagen, bleib mal auf dem Teppich, sonst wird das alles nur Stress. Aber ich möchte dabei bleiben. Ich glaube, das Reich Gottes Leute braucht, die sich nicht zu schnell von dem scheinbar Unmöglichen einschüchtern lassen, sondern bereit sind, auch ungewöhnliche Gedanken zuzulassen, sich zumindest so etwas mal vorzustellen. Und ich hoffe, dass wir als evangelische Freikirche Querum auch so ein klein bisschen eine verrückte, aus der Realität verrückt, aber in beide Richtungen, also um das zu erweitern, die Realität. So dass andere vielleicht mal den Kopf schütteln und sagen, hä, was machen die denn da? Ist ja irgendwie, aber nicht schlecht. Bauen da vorne Bänke hin, damit sich die Leute am Dienstag und am Freitag da auch mal mit ihrem Kaffee hinsetzen können. Kommen schon mal ein bisschen näher ans Gemeindehaus. Schwellenangst wird vielleicht ein bisschen überwunden. Einfach mal weiterdenken. Wenn wir als Gemeinde, die Gott als ihren Herrn hat, wenn wir immer nur Dinge planen, die jeder x-beliebige Verein auch tun könnte, dann wäre das zu wenig. Von Jesus wurde übrigens auch gesagt, dass er verrückt ist. Und zwar von seiner eigenen Familie. Die wollten ihn eines Tages nach Hause holen, als sie sagten, naja, jetzt spinnt er ein bisschen. Sie hatten nicht die gleiche Vision, nicht die gleiche Sicht, nicht den gleichen Horizont, den Jesus hatte. Nun sehen wir, ich weiß sehr wohl, wenn wir den Mut haben zu träumen, dass wir vielleicht zusammen auf 100 Ideen kommen, von denen vielleicht 90 durchs Sieb fallen. Aber wir versuchen dann die 10 weiter zu verfolgen. Und wenn von den 10 nur eine realisiert wird, ich glaube, diese eine ist es wert. Wer nie kühn denkt, wer nie in Gottes Möglichkeiten träumt, der erwischt am Ende diese eine Idee nicht. Wenn eine Gemeinde, die 150 Leute hat, einen Saal für 148 baut, weil 2 schon nicht mehr so regelmäßig kommen, dann wird Gott ihnen nie eine Vision geben. Und wenn wir gerade im Moment als Gemeinde in so einer kleinen Aufbruchphase sind und uns überlegen, was wir tun sollten, was als nächster Schritt dran ist, dann müssen wir auf der einen Seite ganz nüchtern Möglichkeiten, Kosten überschlagen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir lernen, weiterhin ein offenes Ohr für Gott zu behalten, damit er uns seine Vorstellungen mitteilen kann. Dann müssen wir uns auch mal Zeit nehmen, als Mitarbeiter gemeinsam zu beten und vor Gott zu treten und uns zeigen zu lassen, was er vorhat. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir das mit ehrlichem Herzen tun, wird Gott uns zu gemeinschaftlichen Beschlüssen führen, die seinem Willen entsprechen. Die erste Voraussetzung, um Gottes Willen zu erkennen, ist visionär denken. Sich zu fragen, was könnte Gott, mein Gott, unser Gott aus dieser Situation alles machen? Die zweite Voraussetzung ist visionär beten. Auch das möchte ich an einem Beispiel Jesu illustrieren. Jesus hat vor seiner Kreuzigung intensiv gebetet. Und davon sind 2 Gebete überliefert. Das eine kennen wir gut. Als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, Vater, gib mir die Kraft, stärke mich und wenn es geht, wende diesen Kelch von mir ab. Aber wenn nicht, dann soll dein Wille geschehen. Und wir lesen, dass Jesus sich durchgerungen hat und dass dann ein Engel kam und ihn stärkte. Aber das war nicht alles, was Jesus an diesem Abend betete. In dieser Situation, in der er noch diese riesige Last trug, betete er in Johannes 17, Vers 20, ich bitte aber nicht allein für die, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Wozu? Auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. In dieser Stunde, seiner persönlich schwersten Stunde, hat Jesus trotzdem noch für Weltmission gebetet. für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Für dich und für mich hat er persönlich gebetet. Ich bitte für die, die durch das Wort meiner Jünger an mich glauben werden. Sehen wir, dieses Gebet hat zwei Seiten in der Bibel. Nicht dieses, sondern Gebet im Sinne von die Gebete der Bibel. Einerseits sind Gebete Reaktionen auf Nöte. Und das ist richtig, dass wir unsere Gebetsanliegen untereinander austauschen, dass wir erfahren, wo es den anderen drückt, wo der andere seine Lasten hat und dass wir dafür beten. Aber das ist nur die eine Seite von Gebet. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur so beten, sondern dass wir darüber hinaus lernen, offensiv zu beten. Dass wir in all unseren Nöten nicht Gottes Sache aus dem Blick verlieren. Ich habe mal von einem jungen Mann gehört, der hatte einerseits, kann man sagen, so einen enormen Glauben gehabt. Wenn der davon gesprochen hat, was er alles so erlebt, er hat viel mit Jesus erlebt, aber er hat immer für Probleme gebetet. Herr, hilf mir, dass ich den Zug erwische. Er hatte verschlafen. Der Zug hatte 15 Minuten Verspätung, er hat ihn noch bekommen. Herr, lass mich einen Parkplatz finden. Beten wir öfter mal so, wenn wir in die Großstadt kommen und nicht wissen, wo wir da einen finden sollen. Aber er hatte einen Termin und war zu spät losgefahren, aber Gott hat ihn trotzdem einen Parkplatz finden lassen. Er hat wirklich Dinge mit Gott erlebt und dennoch war bei diesem jungen Mann eine Menge im Leben durcheinander. Das heißt, irgendwie hat er immer den Problemen hektisch hinterher gebetet. Und was Gott eigentlich mit ihm vorhatte, das hat er nie gewusst und nie erkannt. Und so konnte nie etwas Produktives für Gottes Reich aus dem Leben dieses jungen Mannes entstehen. Fragen wir uns doch mal, wie sehen unsere Gebete aus? Wie hören sich unsere Gebete an? Sind wir vielleicht auch dabei stehen geblieben, immer nur für unsere Nöte zu beten? Herr, hilf, dass das Geld reicht. Herr, hilf, dass das Auto durch den TÜV kommt. Herr, hilf, dass ich gesund bleibe, dass ich bewahrt bleibe. Sehen wir, das dürfen wir alles beten und das sollen wir auch alles beten. Und der Herr möchte für uns sorgen. Aber trotzdem bleibt unser Christsein arm, wenn wir bei diesen Dingen stehen bleiben und nie in diese Dimension vordringen, in der wir fragen, Herr, was hast du mit mir vor? Was ist dein Wille? Was sind deine Ziele? Was soll aus meinem Leben noch werden? Sind wir bereit dazu? Wenn wir so beten, wird unser Leben zu einem Werkzeug in Gottes Hand und so wird auch unser Christsein spannend. Mein letzter Gedanke, Schwierigkeiten. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir zu Menschen werden, die Gottes Wege erkennen, welche Voraussetzungen dafür sind, was sich in unserer Haltung ändern muss, damit Gott uns seine Wege führen kann. Und wir seine Führung auch erkennen. Und ich hoffe, dass wir Appetit bekommen haben, Gott und seine Führung auch so ganz praktisch in unserem Leben oder auch als Gemeinde zu erspüren und zu erfahren. Und trotzdem möchte ich auf zwei Schwierigkeiten eingehen, die auftreten können, wenn wir an diesem Punkt Schritte wagen wollen, Gottes Führung erleben wollen. Den ersten Gedanken möchte ich mit einem kleinen Beispiel deutlich machen. Wer von euch geht abends gerne im Dunkeln auf ein freies Feld und schaut sich den Sternenhimmel an? Kurze Meldung. Ja. Deswegen hatte ich dich gestern gefragt, weil ich weiß, Griseldis ist in einem Bildungssystem aufgewachsen, in dem der Sternenhimmel eine große Bedeutung hatte. Die Frau von Erich Honecker, Margot, genau, die hatte es eingerichtet, dass in allen Schulen so kleine Planetarien entstehen, dass dort Teleskope sind, dass der nicht die Astrologie, sondern die Astronomie sozusagen an den Schulen gelehrt wurde, dass man weiß, was einen da umgibt am großen Sternenzelt. Ja, man geht dann abends raus, wenn einem das für einen was ist. Also wenn ich das auf dem Balkon mache, da blendet mich immer trotzdem, obwohl es Nacht ist, der Westfalenplatz. Und ich muss dann immer so gucken, damit ich tatsächlich auch nur die Dunkelheit sehe und die Sterne darin. Genau, und dann ist es ja meistens so, dass man erstmal aus dem Licht heraustritt, jetzt auch wieder bei uns aus dem Licht heraustritt und dann erstmal fast gar nichts sieht, außer so ein paar sehr helle Sterne. Und das heißt, der Himmelsanblick ist zunächst einmal enttäuschend. Und dann wünscht man sich tatsächlich, man hätte so ein Teleskop oder einen Feldstecher und könnte dann ein bisschen genauer bestimmen, wo welcher Stern ist oder welche Sternkonstellation. Aber wenn man dann etwas Geduld hat, so nach einer guten Viertelstunde, dann gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit und man kann schon wesentlich mehr Sterne sehen. Und schließlich nach einer Weile haben sich die Augen so an die Dunkelheit angepasst, dass man vieles klar erkennen kann. Hier in Deutschland vielleicht nicht ganz so toll, weil wir doch immer so eine Lichtverschmutzung haben. Aber an manchen Stränden, wenn ihr irgendwo mal im Ausland seid und Urlaub macht und dann in so einen Sternenhimmel guckt, es ist schon irre, was man dort sehen kann. So kann es einem gehen, wenn man lernen möchte, auf Gottes Stimme zu hören. Da ist zunächst einmal, man tritt so aus seiner Situation heraus und dann ist da so ein Gefühl von Hilflosigkeit, weil man am Anfang überhaupt nichts erkennt, weil der Blick zum Himmel sehr enttäuschend ist, weil man darin nicht geübt ist, nicht viel Erfahrung hat. Und dann wünschen wir uns auch vielleicht so ein geistliches Teleskop, so einen Detektor, ein Gerät mit einem Zeiger, wo man ablesen kann, was denn nun der Wille Gottes ist. Oder dass da einer kommt und sagt, ich habe ein Wort des Herrn für dich. Und wir dann wissen, was wir zu tun hätten. Aber sehen wir, wenn man dann eine Zeit lang am Gebet dran ist, Dinge immer wieder vor Gott bewegt, dann sagen und immer wieder sagt, ich möchte wissen, was dein Wille für mich ist, dann schärft sich langsam der Blick. Und dann sieht man zunächst einzelne Punkte, dann entdeckt man Dinge immer klarer, dann kommen vielleicht andere, jemand sagt was, ich erkenne was als ein Bild, was mir in dieser Situation was zu sagen hat. So haben wir es als Ehepaar öfter erlebt, wenn wir Gott gefragt haben, was ist dein nächster Schritt für uns? Als wir damals von Braunschweig in den tiefen Süden nach Neustadt als Norddeutsche gehen sollten, da haben wir lange telefoniert, weil ich auf einer Konferenz war und war ich mit Suse im Gespräch und habe ihr das erzählt, dass die Brüder, so wie das früher war, gefragt haben, ob wir nicht wechseln wollten, damals von Braunschweig als Jugendpastor nach Neustadt. Und Suse war völlig fertig und sagte, nee, es ist hier alles so toll und wir haben hier 4 Kindergruppen und es passt so mit den Leuten hier und warum sollen wir hier weg? Und hat schon geweint und aufgelegt und geht ins Bad. Und da ist so wie so ein Losungskärtchen war da am Spiegel angebracht. Und dann stand da, und siehe, ich bin bei euch. Achso, vorher hat sie noch gesagt, boah, Neustadt, das ist ja am Ende der Welt. Und dann sieht sie diesen Vers, nachdem sie dann aufgelegt hatte und mit tränenden Augen ins Bad gegangen ist und sieht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch wenn dieses Bibelwort vielleicht zeitlich gemeint ist, aber es hatte schon, also solche kleinen Dinge sind, wenn man solche Fragen stellt, bekommt man auch ein gewisses Gespür dafür Und wenn sich dann Dinge miteinander so übereinstimmen, dann war Konferenz in Braunschweig, in Fritzlar. Und wir gingen Arm in Arm nach den Veranstaltungen und sagten, boah, was ist denn jetzt dran? Sollen wir da wirklich nach Neustadt gehen? Sollen wir Braunschweig verlassen? Und wir gingen so und wir kannten Fritzlar ja von der Bibelschulzeit, aber kannten nicht alle Straßennamen und gingen so, ah, lass uns mal zum Dom gehen. Und wir gingen so durch so eine Gasse auf den Dom zu und dann stand dort Neustädtische Straße. Und so war eine Sache zum anderen gekommen, wo wir mehr und mehr die Gewissheit bekamen, ja Herr, wir wollen da auch gehorsam sein und wir wollen gehen. Also das waren nicht die einzigen zwei, aber das waren so Dinge, die mir jetzt gerade im Moment einfallen, wo Gott Dinge zusammengefügt hat und sich daraus dann ein Ganzes ergeben hat. Unser Blick wurde geschärft und wir können immer besser und sicher herausfinden, was Gott in dir oder durch dich tun möchte. Schließlich noch ein letzter Gedanke. Da war ein junger Christ auf einer Tagung und es ging darum, dass Gott zu uns spricht, so ähnlich wie heute. Und dieser junge Mann hatte das Gefühl, ich erlebe das überhaupt nicht. Wovon reden die da? Ich würde das auch gerne erleben. Und dann gab der Redner einen guten Tipp. Er sagte, vielleicht ist dein Problem, dass Gott dir schon einige Dinge gezeigt hat, du die aber noch nicht umgesetzt hast. Und dieser Gedanke hat sich bei ihm festgesetzt. In der Pause hat er dann einen langen Spaziergang gemacht und er kam mit einer ganzen Liste von Dingen zurück, die Gott ihm schon gezeigt hatte, aber die er dann doch nie angegangen war. Alissa hat vorhin die Geschichte von Samuel als kleiner Prophetenschüler, Priesterschüler gelesen oder einen Teil davon. Als er das erste Mal das Reden Gottes hörte, da musste er erstmal überhaupt herausfinden, wer redet denn da? War das die Stimme von Eli? Geh zu ihm hin. Eli schläft selber. Nee, leg dich mal wieder hin, Junge, ist alles gut. Und dann hat Gott ihm wieder zu ihm geredet und das Gleiche passierte nochmal. Und dann dachte Eli, wow, wenn du das jetzt schon das dritte Mal erlebst, dann hör mal genau hin, weil da redet wohl Gott zu dir. Und dann hat Gott ihm eine Botschaft gegeben, die alles andere als angenehm war. Er musste seinem Chef, dem Eli, etwas sehr Unangenehmes ausrichten. Und am nächsten Tag, da druckste er so herum, er traute sich nicht, er war ja noch ein Teenager und er sollte dem Mann Gottes etwas sagen, er war schüchtern, aber Eli forderte ihn dann heraus. Was hat dir denn Gott nun eigentlich gesagt? Und dann hat sich Samuel ein Herz gefasst. Und er war gehorsam und er hat das ausgerichtet. Er hat ihm gesagt, Eli, wegen deiner ruchlosen Söhne wird Gottes Gericht über dein Haus ergehen. Das war ein hartes Wort, aber er hat es ausgerichtet. Und danach hat Samuel oft erlebt, dass Gott zu ihm sprach. Und Gott hat ihm das Amt eines Propheten gegeben und alle haben erkannt, ja, Samuel redet nicht nur schlau daher, sondern das, was er sagt, da ist was dran. Gott redet durch ihn. Und ich möchte euch mal fragen, was meint ihr? Wann hätte Samuel das zweite Wort des Herrn empfangen, wenn er das erste nicht ausgerichtet hätte? Doch nicht getan hätte, was der Herr von ihm verlangte. So möchte ich diese heutige Predigt mit dem Gedanken abschließen, und das so an euch weitergehen geben. Sei ehrlich mit dir selber und frage dich, gibt es vielleicht etwas, was Gott mir schon lange gezeigt hat, was eigentlich mal in meinem geistlichen Leben dran wäre, was du bisher noch nicht befolgt hast? Wie sieht es aus mit der Aufgabe, die Gott dir vielleicht schon lange aufs Herz gelegt hat? Oder mit dem Menschen, von dem du weißt, dass du eigentlich mal mit ihm ein Gespräch führen solltest, dich mit ihm versöhnen solltest. Weißt du, da können noch drei weitere Predigten über das Erkennen von Gottes Willen kommen und du sie hören. Und diese Predigten können alle gut sein, die können mitreißend sein, die können zu Herzen gehen, die können theologisch richtig sein. Wenn du an diesem Punkt nicht gehorsam bist und konsequent diesen Schritt gehst, den dein Herr dir schon gezeigt hat, dann wirst du dadurch nicht weiterkommen. Und so möchte ich dich auffordern, fasse den Mut wie Samuel und sei an dieser Stelle konsequent. Und du wirst erleben, wie du lernst, Gottes Stimme besser zu erkennen, besser zu vernehmen und sich neue Horizonte auftun in deinem Leben mit ihm. Wir wollen wie beim letzten Mal gleich wieder eine Zeit der Stille haben und wir wollen unser Herz vor ihm ausschütten, zu ihm bringen, vielleicht Gott reden lassen. Es geht gar nicht um irgendein schlechtes Gewissen, sondern es geht darum, offen zu sein für Gottes Reden. Und Micha wird diese Stille mit einem mitsingbaren Lied beschließen.